Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mitte Oktober noch drängten die USA und die EU den türkischen Präsidenten Erdogan zur Beendigung des Feldzuges in Syrien. Dann schaltete sich Moskau ein und bot sich als Mittler zwischen Syrien und der Türkei an. Darauf beschimpfte der türkische Präsident den deutschen Außenminister Maas, er sei ein politischer Dilettant, weil die Bundesregierung ein begrenztes Waffenembargo verhängt hatte. Inzwischen diskutiert Deutschland den Vorstoß der Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kontrovers, eine Schutzzone in Nordsyrien zu errichten. Das Abkommen von Sotschi zwischen den Präsidenten Erdogan und Putin hat zu einer Feuerpause in Nordsyrien geführt. In unseren Kulturfragen mit dem Völkerrechtler Klaus Kress geht es nicht um territoriale Machtpolitik und die Interessen Russlands, sondern den Verstoß gegen Völkerrecht. Erleben wir gerade einen Rückschritt in der 100 Jahre alten Diskussion um Gewaltverzicht? Wird das Völkerrecht mit Füßen getreten? Handelt es sich bei der türkischen Militäroperation um eine Aggression? Klaus Kress hat den Lehrstuhl für deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln. Er ist Direktor des Instituts für Friedenssicherungsrecht und Völkerrecht. Die Fragen stellt Michael Köhler.
Die Türkei und Russland haben im Abkommen von Sotschi, glaube ich, so kann man sagen, vor wenigen Tagen Fakten geschaffen. Professor Kress, unstrittig ist doch, auch nach den Einwänden vieler Beobachter und Kommentatoren, dass wir es hier bei der Bodenoffensive der Türkei in Nordsyrien mit einem Fall von Völkerrechtsverletzung zu tun haben oder etwa nicht?
Doch, es handelt sich um einen Bruch des Völkerrechts. Ich kenne keinen ernstzunehmenden Völkerrechtler, der das auf der Grundlage der von der Türkei selbst vorgetragenen Tatsachen bisher anders gesehen hätte.
Die Militäroffensive ist das eine, die Feuerpause jetzt ist das andere. Man weiß, dass die Abwesenheit von Krieg noch lange nicht Frieden heißt. Wir sprechen über 180.000 Vertriebene und Flüchtlinge. Manche nehmen das Wort von der ethnischen Säuberung in den Mund. Hat der türkische Präsident Erdogan vorbeugend gehandelt? Hat er vom Selbstverteidigungsrecht Gebrauch gemacht? Was denken Sie?
Die Türkei hat in ihrem offiziellen Rechtfertigungsbrief an die Vereinten Nationen das Selbstverteidigungsrecht geltend gemacht. Das ist richtig. Dieses Selbstverteidigungsrecht gibt es. Das wird in der Charta der Vereinten Nationen anerkannt. Es setzt voraus das Vorliegen eines bewaffneten Angriffs. Dieser bewaffnete Angriff ist im Normalfall der eines anderen Staates nach einer umstrittenen, aber vertretbaren Auffassung kann es allerdings auch ein Selbstverteidigungsrecht geben in Fällen massiver, grenzüberschreitender, nichtstaatlicher bewaffneter Angriffe. Nur in ihrem Brief hat die Türkei nicht ansatzweise deutlich gemacht, dass ein solcher massiver, nichtstaatlicher bewaffneter Angriff von den kurdischen Milizen, um die es ja geht, stattgefunden hätte. Es wird an einer greifbaren Stelle dieses Briefs von Störfeuer, ohne dass Datum, Ort genannt worden wäre, von Störfeuer kurdischer Milizen auf Grenzposten gesprochen. Das kommt nicht an das Niveau eines nichtstaatlichen bewaffneten Angriffs heran, sodass in der Tat die weitere Frage nur sein könnte, und darauf läuft dieser Rechtfertigungsbrief der Türkei in der Sache dann auch hinaus, ging es um eine Berufung auf vorbeugende Selbstverteidigung. Möchte die Türkei also sagen, sie befürchtete im Moment des Eingreifens einen massiven, nichtstaatlichen bewaffneten Angriff. Doch hierfür, für diese Möglichkeit, sind in dem Brief der Türkei überhaupt keine Tatsachen vorgetragen worden. Das heißt, das wäre eine Behauptung ins Blaue. Das vorbeugende Selbstverteidigungsrecht ist im Völkerrecht per se umstritten. Es gibt viele ernstzunehmende Völkerrechtler, die bestreiten, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Diejenigen, die die Möglichkeit anerkennen, begrenzen dieses vorbeugende Selbstverteidigungsrecht zeitlich ganz eng auf den Fall eines unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriffs. Und dafür hat die Türkei schlechterdings nichts vorgetragen. Und dass sie das selbst im Grunde genommen in ihrem Brief eingestanden hat, dies nicht vortragen zu können, zeigt sich daran, dass der Schlüsselbegriff, der völkerrechtliche Schlüsselbegriff bewaffneter Angriff in ihrem Brief überhaupt nicht vorkommt. Kurzum, das Selbstverteidigungsrecht ist von der Türkei geltend gemacht worden, aber in einer krass missbräuchlichen Form.
Wir sprechen mit Ihnen nicht als Außenpolitiker oder Politikwissenschaftler oder Sicherheitspolitiker, sondern als Rechtsgelehrten, der sich mit Friedenssicherungsrecht befasst und auch die Geschichte der Menschenrechte im Blick hat. Das soll so der leitende Gedanke unseres Gesprächs sein. Das ist eine 100-jährige Diskussion. Wir werden das gleich nochmal vertiefen. Aber zu Beginn nochmal. Wir reden also nicht über territoriale Machtpolitik und die Interessen Russlands und der Türkei, sondern über einen Verstoß gegen Menschenrechte. Da ist gegen das Gewaltverzichtsgebot verstoßen worden.
Es ist gegen das Gewaltverbot verstoßen worden. Eine fundamentale Norm der Völkerrechtsordnung. Der Internationale Gerichtshof bezeichnet diese Norm als einen Eckpfeiler der Völkerrechtsordnung.
Cornerstone habe ich bei Ihnen gelesen in einem amerikanischen Text.
So ist es. Das englische Wort heißt Cornerstone, das der Internationale Gerichtshof verwendet. Und es ist nicht in einer geringfügigen Art, sondern massiv gegen das Gewaltverbot verstoßen worden. Dieser Verstoß gegen das Gewaltverbot der Türkei erreicht seiner Schwere, seinem Ausmaß nach die Intensität einer Aggression. Und das ist dann noch einmal eine Stufe gravierender.
Jetzt haben Sie ein ganz wichtiges Wort fallen lassen. In westlich entwickelten liberalen Gesellschaften, die haben Macht in Recht transformiert. Also etwas einfacher gesagt, da gibt es keine Schlupflöcher mehr für irgendwelche außerrechtlichen oder vorrechtlichen Herrschaftssubjekte wie der Kaiser, König oder Kirche oder irgendwelche Tyrannen können da bestimmen. Jetzt sehen wir aber zunehmend eine autoritäre Politik in der Welt an vielen Orten. Umso dringlicher ist es doch eigentlich, auf diese kulturelle Errungenschaft des Gewaltverzichts, der Menschenrechtsfrage einzugehen. Sie haben schon auf den Internationalen Strafgerichtshof hingewiesen, dass seit knapp 2 Jahren, 1,75 Jahren etwa Aggression, also Angriffskrieg, ein Straftatbestand ist. Jedenfalls haben das die Mitgliedstaaten unterschrieben. Ist das, was hier in Syrien vorliegt, nicht ein eindeutiger Fall für den Internationalen Strafgerichtshof?
Ich formuliere jetzt als Völkerstrafrechtler mit der gebotenen Vorsicht und sage, es besteht ein ganz gravierender Verdacht. Und dieser gravierende Verdacht lautet, dass der Staatspräsident der Türkei persönlich durch seine Anordnung dieses Gewalteinsatzes und durch die Durchführung desselben den Tatbestand des Verbrechens der Aggression verwirklicht hat. Wir sagen heute Verbrechen der Aggression. Früher in Nürnberg, Tokio, Sie erinnern sich, als dieser ursprüngliche Präzedenzfall geschaffen wurde, sagten wir Angriffskrieg.
Das war eine sehr, sehr lange Diskussion, dass das Wort Aggression überhaupt etabliert wurde.
So ist es. Ein sehr langer Weg bis zu einer Einigung der Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs über eine Definition. Aber das Verbrechen der Aggression steht nun im Gründungsvertrag über den Internationalen Strafgerichtshof definiert drin und seit noch nicht allzu langer Zeit ist der Internationale Strafgerichtshof auch in der Lage, seine Zuständigkeit über dieses Verbrechen auszuüben. Nun haben Sie richtig gesagt, die Türkei hat den Gründungsvertrag nicht ratifiziert.
Das heißt, viele nicht, sind ja viele nicht dabei. Die Russen,
ja,
die,
aber jetzt
viele afrikanische Staaten.
In diesem Fall geht es im Kern um die Türkei. Sie hat den Vertrag nicht ratifiziert. Das heißt aber nicht, dass dem Internationalen Strafgerichtshof die Hände gebunden wären. Er könnte dann tätig werden, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihm die Situation, um die es geht, zu einer Ermittlung, zu einer Eröffnung eines Vorermittlungsverfahrens zuweist. Es liegt in den Händen des Sicherheitsrates, den Internationalen Strafgerichtshof instand zu setzen, Ermittlungen wegen des Verdachts des Verbrechens der Aggression gegen Erdogan einzuleiten.
Das ist interessant. Jetzt lassen wir aber beiseite, dass das, wenn überhaupt, am Vetorecht Russlands wahrscheinlich scheitern würde. Sie kennen meine Bedenken gegen Ihren Optimismus da. Wir diskutieren das nicht zum ersten Mal. Was ich aber interessant finde, wenn wir hier beide sprechen im Rahmen auch von Menschenrechtsdiskurs und Entwicklung von Menschenrechten. Wir sprechen im Jahr 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung. Wir sprechen im Jahr 70 Jahre Grundgesetz. Wir sprechen im Jahr 30 Jahre Mauerfall. Wir sind beide der Hoffnung, dass es da eine Fortentwicklung des Menschenrechtsdiskurses gibt, erleben jetzt aber doch, ich wage mich mal aus dem Fenster, doch einen massiven Rückschritt. Sie kritisieren, dass der Westen der Türkei zu wenig die Vereinbarkeit von Militäroperation und Völkerrecht abgefordert hat. Ist das so richtig?
Das ist richtig, das kritisiere ich, und zwar zeitlich auf zwei Ebenen. Erinnern Sie sich zunächst noch einmal daran, wie es zu diesem Gewalteinsatz kam. Das war keine Entscheidung, die Erdogan getroffen hat über Nacht. Diesen Gewalteinsatz hat er tagelang, ich möchte sagen quälend lange tagelang, vor der eigentlichen Anordnung angekündigt. Dies wäre nach meiner festen Überzeugung der Moment gewesen, insbesondere für die NATO-Partner, für die Bündnispartner der Türkei, laut und deutlich zu sagen, wenn sie einen Gewalteinsatz im hellen Licht der Weltöffentlichkeit planen und ankündigen, dann erklären sie uns bitte hieb- und stichwert, inwiefern dieser Gewalteinsatz mit dem Völkerrecht im Einklang stehen könnte. Ich sage nicht, das hätte Erdogan sicher von seinem Handeln abgebracht, aber es hätte die Hemmschwelle erhöht und es hätte die Prinzipien deutlich gemacht, für den dieses Bündnis steht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die Reaktion hiernach. Ich hatte eben angesprochen, der Sicherheitsrat ist jetzt das entscheidende Organ, mit diesem ernsten internationalen Krisenfall umzugehen. Es wäre das Organ, etwa die Frage der Eröffnung eines internationalen Strafverfahrens zu diskutieren. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, die Perspektive, dass Russland dem zustimmen könnte, ist gering. Aber hindert es die Staaten, die im Sicherheitsrat eben auch vertreten, hindert es sie, diesen Punkt zu machen? Hindert es sie, dann eben Russland in eine Position zu bringen, wo man öffentlich sagen muss, wir legen ein Veto gegen einen solchen rechtlich möglichen und sinnvollen Schritt ein? Zu antizipieren, dass blockiert wird, dass das Veto eingelegt ist, ist aus meiner Sicht kein Grund, die Prinzipien nicht offen zu artikulieren. Was geschieht tatsächlich? Der Sicherheitsrat diskutiert hinter verschlossenen Türen. Das Ganze macht sehr den Eindruck, dass die Türkei mit ihrem Vorgehen, was klare öffentliche, prinzipienfeste Kritik anbetrifft, zu sehr geschont wird.
Ich höre da heraus, Sie legen viel Wert darauf, eins Ihrer Worte, den Rechtfertigungsdruck für solche Handlungen zu erhöhen, indem man einfach sagt, hör mal, was du da vorhast, ist nicht in Ordnung.
Absolut, Herr Köhler. Das Völkerrecht und die Völkerrechtsentwicklung und auch die Völkerrechtsdurchsetzung hat immer schon, gerade weil es im Völkerrecht den klassischen Gerichtsvollzieher des nationalen Rechts nicht gibt, von der öffentlichen Meinung gelebt. Es ist das Weltgewissen, wie man sagt, das in vielen Bereichen der Entwicklung des Menschenrechtsschutzes, dazu gehört auch das Völkerstrafrecht, die Entwicklung vorangetrieben hat. Es ist das Weltgewissen, das in einem ganz entscheidenden Umfang daran mitwirkt, dass dieser Grundpfeiler, der Eckpfeiler der Völkerrechtsordnung, das Gewaltverbot, nicht ins Wanken gerät. Und das ist so ein Moment hier, wo sich das Weltgewissen erheben muss. Das gilt zum einen für die Staaten, in allererster Linie für diejenigen Staaten, die sich mit der Türkei zu einer Wertegemeinschaft zusammengeschlossen haben. Ich möchte aber gerne, weil wir hier ein Gespräch in den Medien führen, hinzufügen, es gilt auch für die öffentliche Meinung, die durch den Journalismus vertreten wird. Ich habe vor kurzem eine seitenlange Titelgeschichte zum Thema Syrien im Spiegel geschrieben, für mich immer noch eine wichtige, bedeutsame Zeitschrift der Meinungsbildung in Deutschland. Über 10 Seiten wurde dieser Syrien-Konflikt behandelt, basierend auf guten Informationen, auch nachvollziehbaren Urteilen. Das Wort Völkerrecht trat in dem gesamten Beitrag kein einziges Mal auf. Stattdessen hatte man zwischenzeitlich den Eindruck, wenn vom genialen Spieler Putin gesprochen würde, die Autoren verlören sich etwas in geopolitischen Schwärmereien im völkerrechtsfreien Raum. Da hat die öffentliche Meinung insgesamt eine Verantwortung in einer so krisenhaften Situation wie der unseren.
Zumal Deutschland mit dem Gewicht seiner Geschichte, würde man sich das vielleicht manchmal wünschen, ohne jetzt einzelne Autoren da besonders herauszuheben, aber SPD-Fraktionschef Mützenich sprach zum Beispiel davon, es wäre doch stilbildend, fand ich ein ganz interessantes Wort, auch hier im Deutschlandfunk, wenn Deutschland da mal das Wort erheben würde. Ich würde gerne noch mal eine kurze Rückblende einwerfen, wenn Sie erlauben. Es ist ja nicht so, dass sich die Bundeswehr im Syrien-Konflikt nicht beteiligen würde. Im Rahmen ihres Mandats, eines sehr begrenzten, ist sie mit Aufklärungsjets, Tankflugzeugen, humanitärer Hilfe, so dem üblichen, seit 2015 unterwegs. Das heißt, Deutschland ist da schon beteiligt, legitimerweise.
Deutschland ist in einem sehr begrenzten Umfang, aber in einem nicht zu bestreitenden Umfang, militärisch im Syrien-Konflikt engagiert. Und zwar auf einer von Deutschland klar benannten rechtlichen Grundlage. Es geht um das Recht auf kollektive Selbstverteidigung des Staates Irak. Der Staat Irak hat die Weltgemeinschaft ersucht um militärische Hilfe, um sich gegen die bewaffneten Angriffe, und hier handelt es sich unstreitig um massive nichtstaatlich bewaffnete Angriffe, um sich gegen diese nichtstaatlichen bewaffneten Angriffe des sogenannten Islamischen Staats verteidigen zu können. Und im Rahmen auf dieses Ersuchen haben eine ganze Reihe von Staaten reagiert und sind zur Unterstützung des Staates Irak im Wege kollektiver Selbstverteidigung, so wie es die Charta der Vereinten Nationen vorsieht, tätig gewesen. Und Deutschland reiht sich in diese Operation ein. Ich hatte eben darauf hingewiesen, die Frage, ob es ein Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatliche oder im Fall nichtstaatlicher bewaffneter Angriffe gibt, ist in der Völkerrechtswissenschaft seit langer Zeit umstritten. Die Bundesregierung hat sich hier also auf einen Standpunkt, einen Völkerrechtsstandpunkt gestellt, der nicht allgemein geteilt wird, der aber aus meiner Sicht gut vertretbar ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem zu dieser Frage Stellung genommen und ausdrücklich bestätigt, dass die Bundesregierung hier einen völkerrechtlich vertretbaren Standpunkt einnimmt.
Was mit dem kollektiven Sicherheitsinteressen auch Europas auch begründet.
Ich würde gerne gleich Sie Herrn Mützenich angesprochen haben, auf diesen Punkt eingehen und sehr deutlich machen, dass ich es hochschätze, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich, sich in der Frage der Völkerrechtswidrigkeit des türkischen Gewalteinsatzes bis hin zu der Frage der Strafbarkeit sehr deutlich und sehr prinzipienfest geäußert hat. Ich möchte auch ergänzen, dass noch vor Herrn Mützenich, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, ja nun auch kein unbedeutender Außenpolitiker in Deutschland, sich klar positioniert hat und als einer der ganz wenigen vor dem Beginn des Einsatzes bereits dessen Völkerrechtswidrigkeit hervorgehoben hat. Nur es bleibt dabei, beide Politiker haben nicht für die Bundesregierung gesprochen. Die Bundesregierung war zu lange, nach meiner Überzeugung, in völkerrechtlicher Hinsicht leise.
Wir sind Anfang Dezember hier zusammengekommen, kurz bevor Sie nach New York aufbrachen zur UN-Sitzung, und wo die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs darüber beraten haben, ob Angriffskriege strafbar sein sollen. Und dann ist erst das Wort von der Aggression etabliert worden. Ich habe es schon erwähnt. Das gehört in die Geschichte der Menschenrechte seit 1948. Und das ist mir wichtig, dass wir das stark machen. Wir sprechen in den Kulturfragen mit Ihnen, nicht sicherheits- und außenpolitisch, sondern eben menschenrechtsgeschichtlich. Zwei Wochen später haben wir uns dann getroffen. Sie waren ziemlich enthusiasmiert, das darf ich, glaube ich, so sagen, weil in jahrzehntelanger Diskussion weiterging. Der Rechtfertigungszwang ist zwar erhöht, aber trotzdem sehen wir, dass das völkerrechtliche Gewaltverbot, ja, wie soll ich sagen, durch Schweigen ignoriert wird oder gegenwärtig. Ist das der Fall, wo Sie sich auch wünschen würden, dass die internationale Gemeinschaft, die Europäer und nicht zuletzt auch Deutschland einfach mal einen Mund aufmachen?
Sie haben ganz recht, dass ich damals einigermaßen enthusiasmiert war. Das ist einem vielleicht auch nachzusehen, wenn ein hundertjähriger Diskussionsprozess um einen wirklich bedeutsamen Entwicklungsschritt im Bereich der Normentwicklung, hier die Begründung der Zuständigkeit eines ständigen internationalen Strafgerichtshofs über das Verbrechen der Aggression vollzogen wird. Die völkerrechtliche Landschaft hat sich hiermit verändert. Daran möchte ich ausdrücklich festhalten. Aber diese Landschaft muss nun auch fruchtbar gemacht werden. Eine solche normative Landschaft kann auf dem Papier stehen bleiben, wenn die Akteure des weltpolitischen Geschehens nicht mit ihr arbeiten. Das heißt, das rechtliche Instrumentarium ist jetzt da. Es muss dann in einem solchen kritischen Moment, und dieser Moment
offensiv vertreten werden,
ausgesprochen kritisch, dann muss er auch genutzt werden und dann muss von diesem Instrumentarium Gebrauch gemacht werden. Und dass dies in so ganz unzureichendem Maße geschieht in diesen Tagen und dass man den Eindruck hat, die Realpolitik bis hin zur Geopolitik dominiert alleine, ja. Das ist das, was ich kritisiere. Nicht in dem Sinne, dass Realpolitik nicht stattfinden dürfte und nicht stattfinden müsste. Natürlich muss sie das. Und dazu gehören auch schmerzhafte Kompromisse. Aber ein Grund, die Prinzipien, die Werte, für die wir stehen, dabei mehr oder weniger auszublenden, den gibt es nicht.
Ein letztes Mal, Sie halten das für ein Versäumnis des Westens.
Ich halte das, was geschehen ist vor der Invasion, für ein Versäumnis des Westens. Und ich meine auch jetzt, bis heute, dass der Westen die rechtlichen Möglichkeiten, die zu Gebote stehen, und eine klare völkerrechtliche Sprache nicht genügend in den Vordergrund stellen.
Wir wissen von Daniel Sieblatt und anderen Autoren, die mit ihrem Buch How Democracies Die, wie Demokratien sterben, dass Demokratien nicht durch Revolutionen zu Fall kommen, sondern durch schleichende Verfallsprozesse. Er nennt da eine ganze Reihe von Faktoren. Das eine ist eine neue autoritäre Politik. Das zweite ist Duldung von Gewalt der eigenen Anhängerschaft oder auch Missbrauch. Wir denken an Ausschreitungen, ein bisschen Zensur kommt manchmal auch noch dazu. Vielleicht ein bisschen Eingriff auch in die unabhängige Gerichtsbarkeit, indem man die Richter bestellt, und die einem genehm sind und andere eben nicht und so weiter. Worauf ich hinaus will, fallen wir gerade so menschenrechtsgeschichtlich so ein bisschen hinter den Stand der Dinge zurück oder gucken dabei zu, wie wir hinter einen etablierten, erreichten Standard zurückfallen?
Lassen Sie es mich so sagen, wir müssen ganz höllisch aufpassen, dass das nicht passiert. Normen für sich genommen können an Bedeutung verlieren, wenn sie nicht im Falle ihrer Übertretung bestätigt werden, wenn nicht an ihnen deutlich sichtbar und vernehmbar festgehalten
wird.
Das
haben wir mit der Weimarer Reichsverfassung ja gesehen, die eigentlich eine gute Verfassung war.
So ist das. Und wenn das nicht geschieht, wenn das ausbleibt durch zu weitgehende Kompromisse gegenüber dem, was wir eben Realpolitik, Geopolitik genannt haben, dann beginnt die Norm, um die es geht, zu erodieren. Dann beginnt sie, ihre tatsächliche Orientierungskraft zu verlieren. Und diese Gefahr, dass der allgemeine Diskurs über diese Fragen gewissermaßen entrechtlich wird, dass Völkerrecht immer mehr in den Hintergrund steht, die ist in diesen beiden Wochen mit Händen zu greifen gewesen. Und dem gilt es zu wehren. Das ist meine feste Überzeugung.
In den Kulturfragen hörten Sie den Völkerrechtler Klaus Kress im Gespräch mit Michael Köhler.